Er rief Allahu Akbar, er zückte ein Messer, dann stach er zu. Auf seiner Flucht griff er zu einer Axt und verletzte weitere Menschen. Die Polizei stoppte ihn mit Tasern und nahm ihn fest. Das passierte am Samstagabend in der französischen Hauptstadt. Die Ermittler sollen mittlerweile ein Video sichergestellt haben, in dem der Tatverdächtige dem Islamischen Staat die Treue schwört. Ein 23-jähriger Deutscher starb am Samstag auf den Straßen von Paris. Im Hintergrund ist der Eiffelturm zu sehen, im Vordergrund das Flatterband, das den Tatort abschirmt. Zurück bleibt seine Familie und seine Freundin, die Augenzeugin der Tat wurde. Auch in Deutschland mehren sich die Anschlagsdrohungen. Es gab bereits mehrere Verhaftungen. Nach ersten Erkenntnissen berufen sich die Tatverdächtigen auf ihre Auslegung des Islams und wollten Ungläubige töten. Zugeschaltet ist es nun der Islamwissenschaftler und Ex-Diplomat Dr. Alfred Schlicht. Herr Schlicht, schönen guten Tag.
Guten Tag, Herr Golme.
Die Terrorgefahr sei so hoch wie lange nicht, meint der deutsche Verfassungsschutz. Bei Weltnachrichtensender heißt es, die Terrorgefahr bleibt weiterhin hoch. Wie hoch ist die Terrorgefahr?
Das ist sehr schwer zu definieren, denn es gibt ja auch bei den Aussagen von Verfassungsschutz und Medien keine Definition, was hoch bedeutet. Man hat in jedem Fall genug Informationen gesammelt, um zu wissen, dass derzeit eben sehr viel Militanz im Netz ist. Und wie Sie selbst erwähnt haben, es wurden ja schon Verhaftungen vorgenommen. Da gab es im internationalen Geheimdienstmilieu Informationen, die ausgetauscht wurden und die uns unseren Diensten auch erlaubten, Festnahmen durchzuführen. Da gab es, wie gesagt, Leute, die Anschläge auf Weihnachtsmärkte planten. Und dann kam es zu Festnahmen in Brandenburg, in Nordrhein-Westfalen und in Niedersachsen.
Der Tatverdächtige von Paris ist Mitte 20. Die Verdächtigen in Deutschland sind 15, 16 und 20 Jahre alt. Alle männlich, alle berufen sich auf den Islam. Woher kommt diese Gewaltbereitschaft?
Diese Gewaltbereitschaft kommt aus zwei Quellen. Einmal hat natürlich der Islam und der Koran gewalttätige Inhalte. Und andererseits haben wir natürlich auch die Nachrichten, die täglich, stündlich aus dem Nahen Osten kommen und die Lage der Zivilbevölkerung in Gaza ist natürlich auch schlimm. Das Zusammenwirken erzeugt bei vielen, gerade jungen Leuten, die eben noch nicht so gesetzt sind und noch nicht so gefestigt, das Gefühl, dass der Islam weltweit unter Druck geraten ist und dass Muslimen Schlimmes passiert. Das hat ja der Täter von Paris gesagt. Er könne es nicht mehr ertragen, dass Muslime ermordet werden. Freilich übersieht er dabei, dass nicht nur Muslime ermordet werden, sondern dass die Muslime zunächst einmal als Täter in Erscheinung getreten sind. Aber das ist für Menschen, die sich im Zuge so einer Radikalisierung befinden, nebensächlich und auch nicht relevant.
Männer begehen grundsätzlich häufiger Straftaten, das ist bekannt. Bei islamistischen Terroranschlägen in Europa sind es nach meiner Übersicht aber ausschließlich Männer. Welches Bild von Männlichkeit wird im Islam gezeichnet?
Letztendlich ist natürlich der Mann derjenige, der Träger des Ganzen ist. Das war selbstverständlich so in der Zeit des Propheten, damals war es aber weltweit so. Und inzwischen ist der Islam eben relativ allein auf der Welt mit dieser Konzentration aufs Männliche, weil alle anderen Kulturen die Rolle der Frau aufgewertet haben. Beim Islam ist es ja sehr typisch, dass man sich in die Zeiten des Propheten zurücksehnt, in die Urzeiten des Islam. Das heißt ja auch der Begriff Salafist. Salafist ist einer, der zu den Generationen, die den Propheten noch selbst erlebt haben, zurück möchte und die damals herrschenden Verhältnisse wiederherstellen möchte. Da haben natürlich Frauen nur eine untergeordnete Bedeutung. Es gab allerdings auch schon Frauen, die im terroristischen Kontext aufgetreten sind, nur sind sie eine kleine Minderheit.
Wenn wir hier von diesem Männlichkeits- und Weiblichkeitsbild sprechen, reden wir hier von einer radikalen Minderheit, beispielsweise in Deutschland, oder sehen Sie das als generelles Problem der Muslime?
Es ist natürlich eine kleine Minderheit. Es gibt Muslime, die sind hier gut integriert, die spielen eine positive Rolle in diesem Land und auch in anderen Ländern. Aber es ist eben doch eine nicht zu vernachlässigende Minderheit. Es ist eine Minderheit, die immer wieder in den Vordergrund tritt und es ist eine Minderheit, die wirklich gefährlich ist. Wir haben also nicht viel davon, wenn wir sagen, es gibt sehr viele gut integrierte Muslime und es ist nur eine Minderheit, denn diese Minderheit ist eben sehr gefährlich und wir wissen nicht, was wir von der jederzeit zu erwarten haben.
Die Attentäter nehmen auch den eigenen Tod in Kauf. Sie bringen also aus ihrer Sicht das größte denkbare Opfer. Was erwartet die Attentäter nach islamischer Lehre nach dem Tod?
Das ist wieder eine Frage der Interpretation. Sie selbst meinen ja, dass sie etwas tun, was im Einklang ist mit dem Islam. Sie meinen ja, sie bewegen sich im Kontext des Dschihad. Das kann man natürlich auch anders sehen, denn der Dschihad beinhaltet die Eroberung nicht islamisch beherrschter Gebiete. Aber wie man sieht, ist der Terror, den wir immer wieder beobachten, in keiner Weise geeignet, den Einfluss des Islam auszuweiten. Im Gegenteil, der Islam kommt unter Generalverdacht. Der Islam wird als gewalttätige Religion gesehen. Und wir sehen jetzt in Gaza, dass die Reaktion dann auch sehr drastisch ist und dass eben viele unschuldige Muslime dann zu leiden haben.
Was sagt der Koran denn über das Paradies, also das Leben nach dem Tod? Wie ergeht es dort Frauen und wie ergeht es dort Männern?
Der Islam stellt das Paradies natürlich als ein besonders schönes Leben dar und das ist fast schon etwas naiv. Und für einen guten Muslim ist es eben erstrebenswert, dorthin zu kommen. Da gibt es natürlich diese Vorstellung von Huris, also von weiblichen Gespielinnen, die dort auf den guten Muslim warten. Aber das sind natürlich Dinge, die gerne überbewertet werden.
Bei einem Angriff mit einem Messer oder Lastwagen kann der Täter ja gar nicht wissen, welchen Glauben seine Opfer haben. Gegen wen richten sich diese Angriffe? Gegen Nichtgläubige, gegen Christen oder gegen die westliche Gesellschaft?
Gegen alle und auch gegen Muslime selbst, denn der Radikale ist ja der Meinung, dass nur seine radikale Auslegung des Islam Gültigkeit hat. Und jeder Muslim, der dem nicht folgt, der hat ja Apostasie begangen, also der ist Islam abgefallen und ist insofern des Todes. Er kann ihn also umbringen, ohne dass er etwas Negatives tut. Im Gegenteil, er hat sich verdient gemacht. Und in den meisten Fällen, das sehen Sie ja auch in den Slogans, die da skandiert werden auf den Demonstrationen, geht das ineinander über. Nicht nur der Israeli, auch der Jude, auch der Mensch aus dem Westen, der Christ, der Anhänger einer okzidentalen Lebensweise und Demokratie, alle sind letztendlich Feinde und Gegner. Sie haben ja schon oft gehört, wir haben zum Beispiel in Essen eine Demonstration gehabt. Da ging es gar nicht mehr um das schreckliche Schicksal der Menschen in Palästina, in Gaza. Da ging es nur um den Gottesstaat. Da wurden Slogans gezeigt, der Sieg Allahs ist nahe oder das Kalifat ist die Lösung. Und ganz demonstrativ gingen da Männer und Frauen getrennt. Da war Gaza völlig in den Hintergrund getreten.
Sehen Sie eine verbindende Linie zwischen Terroranschlägen und den Demonstrationen, die wir gerade erleben?
Das ist natürlich durchaus denkbar, denn da gibt es viele Menschen, die auf diese Demonstrationen gehen, sich da gegenseitig hochschaukeln, radikale Slogans verbreiten, einander Geschichten erzählen, einander berichten, was sie gehört oder gesehen haben. Sie sehen dort martialisch ausgestattete Polizisten. Das ist für sie auch wieder ein Symbol der Unterdrückung. Und aus diesem Kontext kann durchaus auch Radikalisierung kommen. Dass man das Gefühl hat, jetzt müsse man endlich etwas tun, jetzt sei es Zeit für Gewalt, jetzt muss endlich der Dschihad, wenn es auch meiner Meinung nach ein falsches Verständnis von Dschihad ist, jetzt müsste der Dschihad zum Tragen kommen und muss auch durch eigene Aktionen durchgeführt werden. Man kann nicht warten, bis irgendeine kombinierte, kollektive Veranstaltung stattfindet, sondern man macht das dann selbst.
Vor bald 2 Wochen gab es Aufregung in Karlstadt bei Würzburg. Zum verkaufsoffenen Sonntag wurde ein Markt veranstaltet. Auf diesem Andreasmarkt gab es Würstchen und Glühwein und einen großen geschmückten Weihnachtsbaum. Auf der Bühne vor dem Baum trat ein Imam auf und sang Koranverse. Das Bühnenprogramm trug den Namen Orient trifft Occident. Wie sehen Sie solche Kooperationen?
Das sind natürlich gut gemeinte Versuche, den Islam kompatibel zu machen oder als kompatibel zu zeigen mit unserer Gesellschaft. Das sind Menschen, die versuchen, den Islam hier in ein besseres Licht zu rücken, weil er ja in so vielen negativen Kontexten ständig erscheint. Und ich weiß nicht, wie das damals aufgenommen wurde in Karlstadt, das wissen Sie vielleicht besser, aber ich könnte mir vorstellen, dass so etwas keinen nachhaltigen Effekt hat.
Ein Regionalmedium schrieb von verhaltenem Interesse der Bevölkerung, aber dahinter steht ja die Frage, inwiefern deutsche Traditionen gewahrt bleiben sollen. Man kann ja auch sagen, in der Vorweihnachtszeit vor einem Weihnachtsbaum auf einem Markt mit einer christlichen Tradition hat der Islam keinen Platz.
Ja, das würde mancher sicher sagen, aber es liegt im Zeitgeist, hier alles miteinander zu verknüpfen, alles miteinander zu verbinden. Man ist ja immer bemüht, den Islam nur nicht zu kurz kommen zu lassen und man ist immer da bereit, für den Islam etwas zurückzustecken. Und ich kann mir vorstellen, dass so etwas vielleicht dahinter steckte. Dass das natürlich verhaltenes Interesse findet, ist ja auch nachvollziehbar.
In der Stadt gäbe es etwa 16% Menschen mit nichtdeutscher Staatsangehörigkeit. Nun haben wir ja auch Schulen, Kindergärten, wo das Verhältnis ganz anders ist, wo über 90% zum Teil sogar muslimischen Hintergrund haben oder nichtdeutschen Hintergrund haben. Sollte man in solchen Einrichtungen Weihnachten überhaupt feiern oder wie stehen Sie dazu, wenn man Schweinefleisch abschafft in solchen Einrichtungen, Halal-Essen anbietet oder auch ein Winterfest feiert?
Also ich finde, wir sollten den Mut haben, zu unserer Kultur zu stehen. Und bei uns gibt es ja viele Menschen, die jetzt vielleicht nicht jeden Tag oder jede Woche in die Kirche gehen, aber doch Weihnachten feiern. Und ich finde, wir haben das Recht und die Pflicht, unsere Traditionen hochzuhalten. Das tun Muslime ja auch und das billigt man Muslimen ja auch zu und dann sollten wir uns dieses Recht auch nehmen. Und ich finde nicht, dass wir Schweinefleisch abschaffen sollten. Warum? Die Muslime sind zu uns gekommen, sind in unsere Gesellschaft, wenn man so will, emigriert und haben hier Schutz gefunden und sehr viel Positives. Wir können nicht in jedem Bereich den Muslimen mehr entgegenkommen, als es sinnvoll ist. Also man sollte weiterhin Schweinefleisch anbieten und auch Weihnachten feiern.
Das Schweinefleisch ist ein gutes Beispiel. Wenn Sie in einer Schule mit 90% Menschen mit Migrationshintergrund, beispielsweise Muslimen, Schweinefleisch anbieten, dann bleibt das Schweinefleisch ja liegen. Dementsprechend erreicht es die Zielgruppe nicht. Wenn Sie in der gleichen Schule Weihnachten feiern, könnte man auch sagen, das erreicht die Zielgruppe ja gar nicht.
Das ist ja etwas, was man gerade tun soll, um die Zielgruppe mitzunehmen, um der Zielgruppe zu zeigen, was wir hier haben. Und man kann da auch Verbindungen zum Islam finden. Denn Jesus, dessen Geburt wir ja an Weihnachten feiern, spielt auch eine Rolle im Koran. Er ist als Isa ibn Mariam, als Jesus Sohn der Maria, dort erwähnt. Und man kennt im Islam durchaus Jesus. Und da muss man eben den Muslimen vielleicht auch lehrhaft vermitteln, welche Rolle Jesus bei uns spielt. Sie müssen das ja nicht unbedingt nachvollziehen. Aber sie müssen wissen, was hier unsere Lehre ist und dass wir so furchtbar weit voneinander gar nicht entfernt sind.
Nach dem Angriff der Hamas und der militärischen Antwort Israels gab es in europäischen Städten täglich Demonstrationen, teils auch mit Hass auf Israel. Davon hört man nun etwas weniger. Ist das Thema abgeflaut?
Das Thema ist sicher nicht abgeflaut, aber die Energie bei Demonstrationen, bei jedem Wetter auf der Straße zu sein, hat vielleicht etwas nachgelassen. Vielleicht ist man auch nur dran gewöhnt und hört mich nicht mehr so viel von diesen Demonstrationen.
Bedeutet diese etwas eingekehrte Ruhe auch, dass die Gemüter unter den Muslimen in Deutschland sich beruhigt haben?
Das glaube ich nun nicht. Ich glaube, da tut sich viel im Hintergrund und im Untergrund und im Netz, wie heute sich ja viel im Netz abspielt. Und gerade deshalb ist es vielleicht auch nicht ungefährlich, dass da Menschen im Netz ständig Informationen oder auch falsche Informationen sammeln, dass sie Schlimmes hören von dem, was dort in Gaza passiert. Denn in der Tat ist das Schicksal der Menschen ja schrecklich. Aber man kann da die falschen Schlüsse draus ziehen und sich dann selbst radikalisieren. Ich persönlich weiß nicht, was das schwere Schicksal der Menschen in Gaza zu tun hat mit Gewalt auf unseren Straßen. Und Gewalt auf unseren Straßen hat auch keinem Menschen in Gaza bisher geholfen.
Die Terrorgefahr sei so hoch wie lange nicht mehr, meint der deutsche Verfassungsschutz. In der vergangenen Woche wurden zwei Jugendliche festgenommen. Sie waren 15 und 16 Jahre alt und werden verdächtigt, einen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Leverkusen vorbereitet zu haben. Über diese Gefahr und den radikalen Islam sprachen wir mit dem Islamwissenschaftler und Ex-Diplomaten Dr. Alfred Schlicht. Mehr von ihm lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der Jüdischen Rundschau unter dem Titel Die Hamas ist der ungeschminkte Islam. Herr Schlicht, danke für Ihre Zeit.
Ich danke Ihnen.